Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Es gibt so Termine, vor denen haben alle ein bisschen Angst. Das ist, wenn man beim Zahnarzt ist und dann kommt so eine Diagnose mit, oh Gott, der Zahn muss raus, wir brauchen irgendwie da so einen Ersatz oder es muss gebohrt werden. Das mag so keiner richtig. Aber es gibt so Menschen im Hintergrund, die dafür sorgen, dass die Kauleiste nachher wieder genauso schön aussieht oder schöner als vorher. Und genau so jemanden habe ich heute hier sitzen. Ich freue mich total. Andrea Korndörfer, schön, dass du da bist.
Hallo Katrin, schön, dass ich da sein darf.
Und das für die lieben Hörer, die jetzt hier zuhören. Du hast ein Dentallabor und sorgst dafür, dass ganz viele Menschen wieder ein schönes Gebiss haben, ein gesundes Gebiss bekommen. Und ihr arbeitet da im Hintergrund und diese Arbeit ist ja häufig gar nicht zu sehen.
Genau, richtig.
Ja. Aber du lässt ja diese Arbeit, lässt du sehen, denn wer hier gucken möchte, Andrea hat einen extrem gut laufenden Instagram-Kanal, wo sie täglich Arbeiten zeigt. Sag doch mal gerade, wie heißt euer Kanal, dein Kanal?
Dentallabor_Lu.
Okay, und das Lu steht für?
Ludwigsfelde.
Ah, okay, gut.
Genau.
Ja, pass auf, wir starten in den Podcast rein, nach fest kommt ab, so heißt er. Woher kennst du diesen Spruch und hast du vielleicht sogar eine persönliche Anekdote dazu?
Nach fest kommt ab, ja, das ist natürlich so, meine erste Assoziation dazu war, dass, das kennt man natürlich von jedem Handwerker, ne? Der Papa hat immer gesagt, mach nicht so doll, ne? Dann geht's ab, ne? Wenn man so irgendwo rumfummelt und so, aber auch so gerade jetzt auf meine Arbeit bezogen, kenne ich das halt so, meinen ersten Wackelzahn, ne? Den ich hatte ich irgendwie in der Schule, war relativ spät dran, also und dann sitzt man so und wackelt immer und wackelt und irgendwann war er dann halt ab, ne? Erst war er noch fest und dann war er immer noch fest und man hat ihn gehegt und gepflegt und dann war er plötzlich ab und dann, ich habe tatsächlich meinen ersten Wackelzahn in der Schule verloren und war dann todunglücklich.
Nein.
Ja, aber das ist so im Leben, dann geht's halt auch irgendwie wieder weiter. Der nächste kam ja dann schon.
Das mit diesen Wackelzähnen, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das ist ja nur in Deutschland so ein Ding, ne? In Echt? Den anderen Ländern sagen die auch, warum hebt ihr das auf? Das ist wie Nägel abschneiden, die hebe ich ja auch nicht auf.
Um Was Gottes Willen, nein.
Ich habe meine auch noch irgendwo im Keller.
Also meine Zähne sind bei meiner Mutter tatsächlich, aber die von meinen Kindern, die habe ich.
Ja.
Also die wir gefunden haben.
Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, schöne Geschichte. Und wie bist du ursprünglich ins Handwerk gekommen?
Ja, eigentlich habe ich mal ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert und mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung und wollte halt überhaupt nichts mit dem Handwerk oder Zahntechnik zu tun haben. Also meine Mama hatte ja ein Dentallabor, hat 1991 gegründet und ich war 2003 fertig mit dem Studium. Ja, und weiß ich nicht, ob sich jemand noch an die Zeit erinnern kann. Das war halt gerade nicht so rosig für Studienabgänger. Also da einen Job zu finden war mega schwierig, nachdem ich da ganz viele Bewerbungen geschrieben habe und ein paar Absagen bekommen habe und gar keine Zusagen, war ich ziemlich traurig und frustriert. Und dann hatte meine Mutter gesagt, Mensch, du, ich brauche gerade sowieso jemanden bei mir im Labor, der sich um das Qualitätsmanagement kümmert. Und es kamen ja immer mehr Auflagen so für Hersteller von Medizinprodukten hinzu. Und habe ich gesagt, ja, kann ich, ne? Kümmere ich mich drum. Und dann bin ich halt irgendwie, habe ich gesagt, mache ich erstmal nebenbei, ne? Ich suche mir halt dann noch einen Job. Und dann habe ich mich da halt immer weiter so reingearbeitet in die ganzen Prozesse, die da so im Labor stattfinden und immer nicht denn auch versteht, was da passiert. Und es ist ja auch eine ganz andere Sprache, die da gesprochen wird. Ja, dann war es nicht nur Qualitätsmanagement, dann war es halt auch Arbeitssicherheit. Und irgendwann bin ich dann halt auch in die kaufmännischen Bereiche mit reingegangen, also Kalkulation und dann Marketing. Ja, und irgendwie ist das jetzt, oh Gott, ja, seit 2003, ganz viele Jahre her. Und ja, und so bin ich dann im Handwerk gelandet.
Ah, und du hast von Mama ja auch das Labor übernommen.
Genau, und ich bin selber keine Zahntechnikermeisterin, also ich bin ja Diplom-Betriebswirtin und habe das Labor vor 3,5 Jahren übernommen von der Mama und ja, habe eine ganz tolle Meisterin angestellt und die möchte überhaupt nichts mit Unternehmensführung zu tun haben. Ideal. Und deswegen ergänzen wir uns da super und ja, dadurch okay. kam es denn. Also ansonsten die Überlegung war halt, was machen wir mit dem Labor? Meine Mutter war da schon an die 70 ran. Ja, verkaufen wir es? So, und da hatte ich tatsächlich ein Gespräch geführt mit einem Unternehmensberater und der hat gesagt, also ganz ehrlich, man kann doch damit noch Geld verdienen. Also das gibt ja ganz viele Kapitalgesellschaften, die kaufen Labore auf, einfach um Geld zu verdienen. Das können sie auch selber verdienen. So, stellen sie sich halt Meister an und ja, und machen es selber. Und ich so, soll ich es wirklich machen? Da habe ich ein paar Wochen drauf rumgedacht, mit meinem Mann das besprochen und der hat gesagt, ach komm, machen wir. Also dann sind wir zwar zwei Selbstständige irgendwie und das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja.
Cool.
Und haben sich die Mitarbeiter gefreut, meine Mama hat sich gefreut. Ja, und ich habe es bis heute nicht bereut.
Und die Meisterin, von der du gesprochen hast, war die schon da oder hast du die dann daraufhin eingestellt?
Nein, das war ja quasi schon im Vorfeld, dass meine Mutter ja mit fast 70 dann damals ja nicht mehr so viel arbeiten wollte und ich halt perspektivisch schon gesagt habe, nee, wir brauchen halt jemanden, der hier regelmäßig vor Ort ist, ne? Das ist auch so Pflicht. Und da hatte ich die Stelle ausgeschrieben und da hat sie sich dann beworben und dann, ja, dann haben wir uns gefunden und wollen uns auch nicht mehr loslassen.
Wie viele Leute hast du jetzt angestellt?
Ich habe jetzt 4 angestellte Zahntechnikerinnen.
Mhm, cool. Und wir sprechen ja heute über das Thema Arbeitgebermarke, wie du damit umgehst, was es für dich bedeutet, wie du das lebst im Betrieb. Und das finde ich ganz spannend, weil du hast eben im kurzen Vorgespräch gesagt, ich habe das ja immer gemacht, dass ich mich aktiv damit beschäftigt habe, aber nicht unter diesem Namen.
Genau. Also Ich bin Arbeitgebermarke, das ist so ein Begriff, ne? Irgendwie so, dass man sagt, ja, ich beschäftige mich jetzt mit meiner Arbeitgebermarke, war es nicht, sondern ich habe halt mich immer schon hingesetzt und mir überlegt, ja, was mache ich, wie möchte ich wirken, ne? Wie möchte ich meine Außendarstellung haben, ne? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Also nicht nur bei meinen Kunden, sondern auch bei potenziellen Mitarbeitern. Weil ich war irgendwann. Ja, also man beobachtet ja den Markt, wie das andere so machen. Und irgendwann war ich halt ziemlich frustriert, dass sich halt entweder gar keine Leute beworben haben. Also ich habe tatsächlich jetzt immer noch eine Stelle frei, die gerne besetzt werden könnte. Oder wenn sich welche beworben haben, dass sich irgendwie die Falschen beworben haben. Wo ich immer dachte, wie kommen die denn darauf, dass wir zusammenpassen? Ne? Und dann dachte ich mir so, naja, ich muss ja erstmal an mir selber arbeiten. Also irgendwie muss ich ja die richtigen Botschaften transportieren, dass derjenige, der mich kennenlernen möchte, ja, so im Vorfeld, ist ja wie bei so einem Dating letztendlich, dass der mich nicht wegswiped, sondern sagt, okay, da bleibe ich mal drauf hängen. Ne? Also muss ich dem ja irgendwie ja mal was über mich erzählen. Und da war vor ein paar Jahren war es dann halt so, wo ich sagte, okay, ich muss jetzt meine Webseite neu gestalten. Was schreibst du da drauf? Was macht mich eigentlich aus? Und da musste ich mich halt ganz viel mit mir selber beschäftigen. So, was sind meine Werte? Was will ich, was ist mir wichtig? Und ich glaube, und das musste man einfach nach außen tragen. Weil wenn ich das zwar weiß, aber kein anderer das weiß, dann melden sich halt die Falschen.
Hast du dich bewusst damit beschäftigt oder ist das so irgendwie im Hintergrund gelaufen? Wenn du sagst, dass du dich mit, was sind meine Werte, wie möchte ich wirken als Arbeitgeberin, wie möchte ich sein als Arbeitgeberin, hast du dir bewusst Zeit dafür genommen?
Ja, doch, weil, also ich lese sehr viel in dem, also man guckt ja immer so, wo man recherchiert im Internet, ne, und dann habe ich mir Bücher besorgt, die waren teilweise aber schon sehr veraltet, aber die, das sind manchmal so Sachen, die immer noch gelten, dass man sagt, okay, ja, man macht mal eine Analyse, ne? Wer ist man eigentlich? Und darauf geht man dann zurück. Und es gibt ja halt verschiedene Instrumente, die man da nutzen kann. Und dann habe ich auch einfach Leute gefragt, die mich kennen, also meine Mitarbeiter einerseits, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis gefragt, was sie an mir als Person schätzen, wie sie mich wahrnehmen, weil ich verstell mich jetzt nicht, ich bin im Privaten genauso wie im Dienstlichen, also ich bin halt so, wie ich bin. Und ja, und daraus habe ich dann so sowas entwickelt. Und total süß war das halt, als ich meine neue Kollegin gefunden habe, vor 2 Jahren, über Instagram übrigens. Die sagte dann zu mir, ach, Andrea, du bist irgendwie ein Einhorn. Ja, und dann dachte ich so, was meinst du denn damit? Ja, du bist total anders als alle anderen Laborchefs, die ich bisher hatte. Und so, das müssen doch andere auch wissen. Ne? So, ach, also. Und dann fängt man halt an, ja, irgendwie wir wissen es in unserem Mikrokosmos, aber wir können es ja auch gerne den anderen erzählen. Wie wir.
Auf dieser Reise, wo du gesagt hast, ich habe mich umgehört bei Mitarbeitenden, bei Freunden, was schätzt du an mir, was ist, glaubst du, was meine Stärke der Person ist, hast du da irgendwo einen Aha-Moment gehabt oder dass jemand gesagt hat, dir irgendetwas zugerufen und gesagt hat, wusste ich gar nicht, dass das so eine Stärke sein könnte oder vielleicht auch genau andersrum mit, dass dir jemand etwas gesagt hat, was dir gar nicht so bewusst war?
Mir war gar nicht so bewusst, dass ich so extrem fürsorglich bin. Mhm. Also mir, dass ich so ein, ja, dass es mir immer sehr um das Wohlbefinden meiner Mitarbeiterinnen geht. Also weil ich ja selber als, also wir sind ja nur Frauen hier im Team und ich bin halt selbst Frau, Mutter und so und ich weiß halt um die ganzen Probleme, die man halt so als Frau im Alltag mit sich rumträgt. Also ich weiß, dass man halt irgendwie ständig Mental Load hat, für alle mitdenken muss, alle Termine der Familie koordiniert, einkaufen geht, kocht, wäscht, putzt, Kindergarten, Schule, ja, alles irgendwie parallel macht und dass das eine extreme Belastung ist. Und ich finde so, die Arbeit soll dann halt nicht noch eine zusätzliche Belastung sein, die man mit nach Hause nimmt. Also dass wir wirklich sagen, wir gucken, dass Arbeit ist Arbeit. Und Stress soll hier möglichst gar nicht entstehen. Wir können das hier schön abschließen. Und wenn mal Probleme im Privaten sind, dann nehmen wir auch auf Arbeit gegenseitig aufeinander Rücksicht. Und weiß ich, das ist ja so, die Schule ruft an, ja, hier Kind, Fieber, bitte abholen. So, man hat aber den Tisch voll mit Aufträgen und Terminen. Und da sind meine Mädels unten, die sind so und sagen, ach komm, gib her, ich mach das schnell mit. Oder das kriegen wir hin, fahr, hol dein Kind, ne, das kriegen wir schon geregelt. Und das ist so toll, also da muss ich ja als Chefin gar nichts sagen, weil das als Team schon so gut funktioniert, weil ich glaube, dass wir irgendwie, ja, das so, also vielleicht ist es ja auch so, dass ich das so eingerichtet habe, dass das Team jetzt so existiert, wie es ist, dass es alles gut zusammenpasst.
Ja, und ihr euch gegenseitig wahrscheinlich auch stützt, ne? Also genau. Wenn das wirklich gleichberechtigt ist und jeder wird aufgefangen in so einer Notsituation, genau. Dann ist das klar, dass sich das gegenseitig trägt. Richtig genau. Schön.
Und ich als Chefin sage halt auch so, na mein Gott, wenn du halt mal einen Facharzttermin hast, ich weiß doch jeder, ne, dass man den nicht unbedingt nach 15 Uhr kriegt, sondern den kriegt man dann um 10.30 Uhr. Dann sage ich, na mein Gott, dann nimm den Termin, wenn du den brauchst. Ne? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ne? Also dafür haben wir ja diese flexiblen Zeiten. Für mich heißt jetzt nicht flexible Arbeitszeiten, ja bitte mach Überstunden. Ne? Das ist ja, was manche Arbeitgeber gerne so darstellen mit flexiblen Arbeitszeiten. Sondern nee, also bei mir muss auch, wenn die Arbeit erledigt ist, muss man nicht noch bis Feierabend da sitzen bleiben, sondern kann man halt nach Hause gehen. Also das ist halt
so ein Geben und Nehmen auch.
Ne? Geben und Nehmen, genau. Mhm. Also da gucke ich nicht auf die Minute oder so. Ne?
Ich würde gerne nochmal reinfragen, was du eben gesagt hast mit diesem Aha-Moment bei der Fürsorge. Hast du einen Unterschied festgestellt, ab dem Zeitpunkt, wo dir das so bewusst geworden ist, dass du danach etwas anders gemacht hast?
Nein. Ich bin halt so, wie ich bin. Mhm. Irgendwie so. Also.
Oder hast du vielleicht dieses Wissen irgendwie anders transportiert? Dass, also wenn du sagst, du hast einen Aha-Moment gehabt, nämlich ja dieses Fürsorgliche und dann kann ich mir vorstellen, ist es innerlich losgegangen, ja stimmt, und weil dies und jenes und hin und her. Und bist du danach anders damit umgegangen? dass du es vielleicht bewusster auch kommuniziert hast?
Also nach außen hin? Nein, noch nicht. Also ich bin tatsächlich gerade dran, weil wir ja halt noch eine Stelle besetzen müssen, dass ich da halt auch meine Webseite noch mal ein bisschen überarbeite und wollte halt auch eine kleine, das auf Social Media auch noch mal so ein bisschen pushen und so. Wie ich das umsetze, weiß ich noch nicht so richtig.
Okay.
Ja,
spannend.
Aber
wir haben gespannt.
Ja, aber ich war ja auch bei dir mal in einem Workshop gewesen. Da habe ich halt auch schon so viele Ideen gesammelt. Bei mir hapert es immer so ein bisschen an der Umsetzung. Ich habe so ganz viele Sachen im Kopf, aber leider immer zu viele Baustellen gleichzeitig. Und das geht dann so alles nacheinander.
Dieses bewusste Arbeiten an der Arbeitgebermarke, ohne es so beim Namen zu nennen. Wie lebst du das sonst im Alltag? Also was ist für dich diese Ausgestaltung, das Arbeiten an einer guten Arbeitgebermarke, wie machst du das? Außer es jetzt, also ich meine jetzt nicht zum Beispiel das über Social Media zu teilen, sondern ganz intern in den geschlossenen Räumen bei euch.
Was ich, also der Umgang mit meinen Kolleginnen meinst du jetzt, ne?
Zum Beispiel, genau, ja. Also wie lebst du das, dass du sagst, also, ich möchte da aktiv dran arbeiten?
Ja, also wir machen zum Beispiel ganz regelmäßig, dass wir uns zusammensetzen. Ne? Also das ist so, ich glaube, ein ganz, wie im allen, also weil da habe ich vorhin schon mal gesagt, fast wie beim Dating, aber halt auch wie in einer Beziehung, weil wir haben jetzt hier alle so irgendwie so eine Arbeitsbeziehung und ich glaube, die Kommunikation ist das Allerwichtigste. Für mich habe ich halt festgestellt, ich darf nicht immer voraussetzen, dass die Mitarbeiter wissen, was ich denke. Also das ist mehr so, das ist so, was ich für mich mal so festgelegt habe, sondern dass ich halt viele Sachen viel klarer formulieren muss, dass dann auch wirklich alle das so verstehen, wie ich es meine oder wie ich es haben will oder dass ich halt auch im Austausch bin mit den Mitarbeitern, dass ich nicht so denke, ach, das ist eine coole Idee und meine Kollegen sagen so, oh nee, weil, wie gesagt, ich bin ja keine Zahntechnikerin und deswegen ist mir ganz doll wichtig, dass der Austausch da ist, weil so die Ideen, die ich manchmal habe, für Zahntechniker ja gar nicht so cool sind. Und deswegen ist das Gespräch immer so das Wichtigste, das wichtigste Instrument, was wir haben. Und deswegen setzen wir uns entweder im Team zusammen, also da gibt es keine festen Termine oder so, aber es ist schon so eine Regelmäßigkeit. Oder halt also unter vier Augen findet, also in der Woche spreche ich mit jedem Mitarbeiter mindestens einmal. Und das ist ja halt nicht nur so, dass ich sage, hey, wie geht's dir? Sondern das ist meistens so, dass ich halt auch was von mir erzähle. Das ist ja nicht nur so eine Einbahnstraße, sondern ich erzähle halt auch, ja, auch mal privates Zeugs von mir. So, das ist so. Und dann kommt natürlich auch, also wir erzählen sowieso total viel privaten Kram hier. Wir nennen uns immer unsere Therapiegruppe. Schön. Aber das ist so, ja, dass man halt immer in Kommunikation bleibt, dass man weiß, was ist bei dem anderen gerade los, was stört dich gerade, wo hakt's gerade, was frustriert gerade, also auch gerade mal, wenn man einen Auftrag drin ist, der nicht so gut durchläuft oder der vielleicht nochmal zurückkam aus der Zahnarztpraxis, weil das Feedback kam, nee, irgendwie das passt noch nicht so richtig, die Farbe, die Form, da muss nochmal korrigiert werden. Und das frustriert natürlich erstmal. Ne? Also das ist so, wenn man sich da so viel Mühe gegeben hat und Stunden investiert hat und dann gibt man es raus und denkt, ach, dann wird er sich jetzt freuen und dann kommt es zurück und dann denkt man, oh nee, habe ich doch nicht den Geschmack getroffen oder da passt es halt irgendwie doch noch nicht. Man muss halt nochmal ran oder muss schlimmstenfalls halt alles nochmal von vorne machen. Ja, und da muss man dann halt als Chefin auffangen und sagen, du, alles gut, selbst wenn es jetzt ein Fehler war, wir haben daraus gelernt, merken wir uns fürs nächste Mal. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist auch so ein Ding bei mir, dass alle meine Mitarbeiterinnen wissen, wenn mal was schiefgelaufen ist, dass ich da niemanden den Kopf abreiße, ne? Dass ich sage, nee, das ist total wichtig, dass auch mal ein Fehler passiert, dass wir halt erkennen, wo, oder dass ein Fehler aufploppt, wo sind unsere Schwachstellen, wo können wir uns verbessern, wo müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken, brauchen wir einen anderen Ablauf, brauchen wir andere Materialien, so. Und dann sitzen wir halt zusammen und besprechen das und das bringt uns so richtig gut nach vorne, weil ich alleine kann es gar nicht entscheiden, weil ich arbeite ja nicht damit.
Das ist schön. Hast du eine Vision, wo sich das alles hin entwickeln soll? Also möchtest du vielleicht mehr Mitarbeitende, möchtest du vielleicht einen zweiten Standort? Was ist so dein Ziel, wenn du sagst, okay, wenn ich mal irgendwann aufhöre, dann möchte ich gerne das damit erreicht haben?
Nee, also mein Ziel ist tatsächlich, ich würde gerne diesen kleinen Mikrokosmos, wie ich ihn habe, gerne behalten wollen, weil ich finde die Laborgröße so, also wir könnten maximal 5 Arbeitsplätze, also 5 Zahntechniker hier beschäftigen, von der Größe her, meiner Laborräume. Und die Größe finde ich auch richtig schön, weil alles, was größer wird, ja, da kommen halt wieder neue Probleme dazu und wird immer schwieriger handelbar. Die Tendenz oder der Trend geht leider weg davon. Also das ist in unserer Branche so, dass es immer größere Labore werden, ne? Weil also gibt es ja halt auch Synergien, je größer, ne? Mhm. Das kann man anderen Material einkaufen, weil es gibt so viele bürokratische Hürden, die man auch als kleines Labor genauso machen muss wie ein großes Labor. Ne? Also ich habe den gleichen Aufwand wie eine große Kette. Und es gibt halt, was ich schon erzählt habe, dass es halt diese Kapitalgesellschaften gibt, die Labore aufkaufen, weil man halt mit Zahntechnik halt noch Geld verdienen kann in Deutschland. Und das möchte ich nicht. Ich möchte halt ein inhabergeführtes gewerbliches Labor sein und nicht irgendwie eine Kapitalgesellschaft, nur dass es ums Geld, Geld, Geld geht, sondern ich möchte eigentlich dieses kleine bewahren, dass ich halt die Individualität bieten kann. Ja, also das ist halt, je größer eine Firma wird, desto weniger individuell ist es. Also bei uns kann halt auch mal ein Patient vorbeikommen und wir suchen mit dem die Zahnfarbe zusammen aus. Es ist halt auch immer schön, wenn der Techniker den Patienten auch sieht. Es gibt natürlich auch Zahnarztpraxen, da sitzt der Zahntechniker gleich nebenan. Aber der ist halt Angestellter der Zahnarztpraxis. Und wir als gewerbliches Labor, wir sind halt unabhängiger. Ne? Wir kalkulieren unsere Preise frei und haben einen anderen Wettbewerb als der Zahntechniker, der direkt in der Zahnarztpraxis angestellt ist, sodass der ja da manchmal halt die Individualität verloren geht, sage ich so. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es kleine Labore, wie ich es bin, auch in Zukunft geben wird. Und das würde ich ganz gerne bewahren.
Schön. Du als Führungskraft, du hast ja in deinem BWL-Studium Unternehmensführung, hast du doch eben gesagt.
Genau, Adam, ne? Schwerpunkt. Okay.
Was hast du davon raus schon mitgenommen, was überträgst du auf deinen Betrieb? Oder war das eine nur Theorie und das gelebte Leben ist doch ein anderes?
Ja, auf alle Fälle. Die Theorie und die Praxis klaffen natürlich ziemlich weit auseinander. Aber ich glaube, meine Ausbildung, also im Studium, hat mich dahingehend ganz gut geschult, Prozesse zu analysieren, zu steuern, rechtzeitig gegenzusteuern, wenn irgendwo was schief geht. Ich behalte Kennzahlen im Blick. Ja, also meine Mutter als Zahntechnikermeisterin, die war eine Top-Zahntechnikerin, ja. Aber kaufmännisch, das macht man ja in der Meisterschule so nebenbei. Ne? Ja. Das ist so ein kleines, so weiß ich nicht, wie viele Stunden man BWL da hat. Und bei mir waren es ja mehrere Semester. Also das geht ja, das ist ja halt ein ganzes Studium, das man eigentlich verbrauchen kann. Und das ist, ich glaube, für Handwerksmeister schwierig, gute Unternehmer zu sein, wenn sie gleichzeitig ein guter Handwerker sind. Weil das ist ja eine riesen Aufgabe. Ja, also da ziehe ich meinen absoluten Hut vor, das beides zu managen in gleich guter Qualität, sage ich mal so. Ja, also da glaube ich, ist es schwierig, schwierig beides gleich gut zu machen. Mhm. Und da ich ja jetzt kein Handwerkerin bin und das nicht machen muss, kann ich mich voll und ganz auf das ganze kaufmännische oder betriebswirtschaftliche konzentrieren. Und das kommt ja meinem Betrieb zugute. In allen Bereichen.
Und Unternehmensführung, war das so rein dieses theoretische Betriebswirtschaft und kaufmännisch oder habt ihr da auch Führung tatsächlich in den Semester so durchgesprochen, Fallbeispiele gemacht? Also kannst du davon etwas übertragen auf deinen jetzigen Handwerksbetrieb?
Da hat sich, das war sehr, sehr, sehr viel Theorie, welche Führungsstile gibt es und so, war ja auch viel Recht und also Arbeitsrecht und so, langweiliges Zeugs sozusagen. Aber das ist so, ich wusste viele Sachen, die ich theoretisch gelernt habe, nicht, dass es, wie ich es in die Praxis umsetze. Also das kam jetzt erst so mit den vielen Jahren. Also ich glaube, das ist so ähnlich wie im Handwerk auch. Wenn man die Ausbildung abgeschlossen ist, ist immer noch nicht kein guter Handwerker. Ne? Dann ist man ja am Anfang seiner Karriere und man wird ja halt mit den Jahren immer besser. Und so würde ich sagen, war es bei mir ganz genauso. Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, wovon ich spreche. Da konnte ich mir zwar so Prozesse angucken, irgendwie aufschreiben und so. Und mittlerweile, wenn man es verstanden hat und weiß, wovon man redet oder auch schon viel erlebt hat, gerade auch so mit Personal, sage ich mal so, dann wird vieles viel klarer und so, ne? Ist das so? Ich wollte zwar nicht so viele Frösche küssen bei den Mitarbeitern, wie ich küssen musste, sagt man das so. Mhm. Aber das war manchmal auch wichtig, dass man halt mit Menschen zusammengekommen ist, wo ich genau weiß, nee, so mit so jemand möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Das passt einfach nicht. Aber das musste ich halt erst lernen. Und bloß weil jemand ein guter Handwerker ist, heißt es noch lange nicht, dass der bei mir ins Team passt oder dass er mit mir zusammenpasst. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, welche Werte habe ich, was ist mir wichtig. Ja, also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht damit leben, wenn einer hier sitzt bei mir und es gibt ja so Übergangsprothesen, bevor die richtige der richtige Zahnersatz fertig ist, kriegt man so eine Übergangsprothese. Und da habe ich quasi den gleichen Anspruch dran wie an die fertige, definitive Versorgung. Und wenn dann mein Mitarbeiter sagt, naja, ist doch bloß eine Übergangsprothese, ne? Muss ich jetzt halt nicht so ordentlich polieren. Sage ich, doch. Also erstens bezahlt der Patient dafür Geld. Zweitens ist es für mich genauso ein Medizinprodukt wie das andere später. Also das geht nicht, ne? Und so dieses, da wäre ich irre, ne? Wenn man so sagt, ich sage, das ist doch ein Mensch, der das kriegt, ja? Der nimmt es im Mund, der muss damit einen gewissen Zeitraum leben. Da darf doch nicht stören. Also ist das okay. Ein Anspruch an die eigene Arbeit, ne?
Und du hast eben gesagt, dass du so viele Frösche küssen musstest und dass du dich dann auch entschieden hast, ne, mit dem oder der möchte ich da nicht zusammenarbeiten. Was ist die nächste Folge davon? Also wenn du sagst, wenn du feststellst, nee, das passt irgendwie gar nicht zwischen uns, entweder fachlich oder vielleicht sogar auch persönlich.
Ja, dann muss ein Gespräch geführt werden. Dann müssen wir uns leider trennen.
Okay, also
ich kann ja niemanden umerziehen. Ja, also ich kann sagen, okay, mir ist das und das wichtig. Sowas gibt's da. Also die Gespräche führt man natürlich, ne? Das zum Anfang, also wenn man sich kennenlernt, das ist ja dann auch so ein Prozess, ne? Dass man sagt, okay, ich bin so, du bist so. Wir fangen erstmal an, hier zu arbeiten. Man sieht, wie derjenige arbeitet. Aber wenn dann halt auch dieser Teamgeist nicht stimmt, der mir hier in so einem kleinen Team ganz doll wichtig ist, dann wird's schwierig. Da muss man halt erstmal reden, ne? Dann guckt man, okay, kann derjenige sich anpassen oder nicht? Und wenn es nicht klappt, dann trennen sich die Wege halt wieder.
Mhm. Mhm. Inwieweit wird dein Team dabei eingebunden?
Ja, mein Team sagt mir schon, läuft nicht so, nervt, die nervt oder der nervt. Mhm. Ja, also das ist so, nicht so oberflächlich natürlich, aber die kommen natürlich und sagen, also pass auf, Mensch, hier so und so, die klären ja ganz viel schon erstmal untereinander, bevor ich eingeschlossen werde. Also die reden untereinander und dann irgendwann kommt das Gespräch zu mir und dann heißt es so, ach irgendwie, wir haben da Bauchschmerzen und immer noch kannst du keinen Auftrag da selbstständig rübergeben oder so, ne? Und ja, und dann führe ich das Gespräch und sag so und so, wie sieht's aus? Kannst du das irgendwie anders machen, ne? Und dann sagt derjenige ja meistens, ja, ich probiere das. Und wenn sich dann nach einer gewissen Zeit wieder auch nichts verändert, dann führt man nochmal ein Gespräch.
Da scheuen sich ja so viele vor, ne? Das auch so bewusst anzusprechen, auch mit der Konsequenz hinten raus, dass man mit dem Wissen auch dran geht. Naja gut, wenn wir uns nicht zusammenruckeln können, dann müssen wir uns auch trennen. Aber da scheuen ja viele diesen Schritt auch in der Sorge oder aus der Sorge heraus, dass die Stelle dann offen ist. Wie gehst du damit um? Werbung! Meine Workshops sind keine Pflichtveranstaltung mit Stuhlkreis und Durchhaltekaffee. Ich bringe Menschen in Bewegung mit Struktur, Humor, ehrlicher und verständlicher Sprache und Themen, die sitzen. Arbeitgebermarke, Rekrutierung, Führung, Sichtbarkeit, alles klar aufgebaut und praxisnah, so dass jeder Betrieb am nächsten Tag weiß, womit er loslegen kann. Ich werde gebucht von Handwerkskammern, Verbänden, Wirtschaftsförderungen und IHKs, weil meine Workshops wirken. Und weil am Ende alle sagen, so ein Seminar hatten wir noch nie. Wenn du genau das willst, dann melde dich. Werbung Ende.
Genau. Nee, also ich habe viel zu sehr die Sorge, mein ganzes Team zu gefährden durch eine Person, als dass ich sage, okay, dann verzichte ich lieber auf den Umsatz oder die Aufträge, die ich machen kann. Und dann machen wir halt in einer kleineren Besetzung weiter. Also ich glaube, ich war früher zögerlicher. Mittlerweile bin ich da viel, viel klarer. Ich habe letztens auch mal sowas gehört. Da sagte jemand, also wenn du deinem Mitarbeiter am Ende des Monats 10% weniger Lohn überweisen würdest, was glaubst du, wie schnell der bei dir an der Bürotür stehen würde? Anders wiederum, wenn ein Mitarbeiter 10% weniger Leistung bringt, wie lange dauert es, bis du den ansprichst?
Ah, schön. So,
und da dachte ich mir, oh, krass, ertappt. Ne? Mhm. So, und da sage ich, okay, ja, man muss es ansprechen. Ne? Also klar, mögen wir uns hier alle super gerne, aber das ist so, was ich jetzt in den letzten 2 Jahren auf alle Fälle, wo ich jetzt hier selbstständig und selbstverantwortlich bin, für mich verinnerlicht habe. Ich bin verantwortlich, dass der Laden hier läuft und hier haben 4 Mädels ihren Job und bekommen hier ihr Geld jeden Monat und ich bin dafür verantwortlich, dass es läuft. Also muss ich halt ja alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Also das ist meine Aufgabe als Führungsperson, dass ich mich um die Hindernisse kümmere und die machen die Arbeit.
Mhm. Auch ganz egal, welcher Natur das Hindernis ist. Ne?
Genau.
Sei es eine Person und dann ist es personengebunden oder eben auch
es
etwas,
auch,
was fachlich, arbeitstechnisch, keine
genau,
Ahnung.
Genau, es gibt ja auch unangenehme Kunden. Ne? Mhm. Also das ist ja genau das Gleiche, dass da muss ich halt auch anrufen und sagen, also mit den Arbeitsgrundlagen ist es schwierig zu arbeiten einfach. Ne? Und ich glaube dadurch, dass wir ja jetzt auch einen Fachkräftemangel in allen Branchen haben und es immer weniger Zahntechniker gibt, wird es für die Zahnärzte irgendwann schwierig werden, einen Zahntechniker zu finden, der ihre Aufträge abarbeitet. Und wenn da jemand dabei ist, der schlechte Arbeitsgrundlagen liefert oder unrealistische Termine setzt, also das ist ja bei uns auch so, was so Druck erzeugt im Labor, denn es ist meine Aufgabe als Chefin, das zu klären, wo ich sage, nein, es geht nicht, dass ihr immer so knappe Termine macht. Ne? Also da hatte ich halt auch eine Kundin, die dann gesagt hat, naja, aber früher ging das doch auch immer, also ihre Mutter hat dann notfalls am Wochenende gearbeitet. Ja. Ich sage, also, nein, da wollen ihre Mitarbeiter denn kein Geld verdienen? Ich sage, die verdienen alle gutes Geld. Also, hey, da muss man echt, und das stirbt ja niemand, wenn die Zähne jetzt 2 Tage später fertig werden.
Also stellst du dich wie eine Löwin vor deinem Team?
Ja.
Schön.
Also das muss auch einfach sein. Das lassen wir uns da nicht mehr bieten. Also das geht nicht. Also klar, es ist ärgerlich. Ich habe dadurch auch eine Kundin verloren. Aber
ja,
es ist genauso. Man verliert mal einen Mitarbeiter oder man verliert auch mal einen Kunde, der halt nicht mit unseren Werten, mit unserer Philosophie übereinstimmt. Dann ist es so. Und dann gehen wir halt weiter und sagen, okay, die finden dann ihre Zahntechnik, ja, die zu ihnen passen und wir finden unsere Zahnarztkunden, die zu uns passen. Und so findet halt jeder seinen passenden Partner. Mhm. Aber das hat dann halt nicht gematcht und dann
Schön.
Ist es so.
Mhm. Ja. Diese Werte, die du ja wirklich, also ich feiere es total, dass du immer wieder über Werte sprichst. Ich glaube aber, dass viele damit nicht so was anfangen können. Kannst du vielleicht mal 2 Werte von dir benennen, ohne die es nicht geht?
Bei mir ist es einerseits ist die Fürsorge. Also ich fühle mich mega verantwortlich für meine Mitarbeiter, dass es denen gut geht. Also sei es auch so im Arbeitsschutz. Wir haben ja viele gefährliche Stoffe, mit denen wir hier arbeiten. Da bin ich mega hinterher, dass ich hier niemand irgendwie eine Krankheit einfängt oder einen Schaden von trägt. Und anders ist es halt auch Respekt. Also das ist der zweite große Punkt, den ich so habe. Also ich respektiere die Zeit meiner Mitarbeiter. Ich respektiere auch die Zeit meiner Kunden. Ich respektiere auch die Zeit von den Patienten. Dass ich sage, wir gucken, dass wir wirklich uns gegenseitig nicht aus den Augen verlieren. Ja, also es sitzt immer am anderen Ende des Telefons auch ein Mensch. Wir sind immer freundlich. Wir gucken, was wir machen können. Wir müssen uns aber auch nicht ausbeuten. Ne? Also ich respektiere halt, dass halt auch jemand mal Feierabend hat. Ne? Also es würde mir nie in den Sinn kommen zu sagen, das muss jetzt noch fertig werden. Mhm. Sondern Arbeitszeit ist Arbeitszeit und Freizeit ist Freizeit. Und das ist mir ganz doll wichtig, dass ich, ja.
Auch, dass das geschützt wird, ne? Dass man sich darauf verlassen kann auch. Das geht ja auch damit einher. Ja. Und wie machst du das bei zum Beispiel bei einer potenziellen Neueinstellung? Wie kommunizierst du da diese Werte? Oder gehst du davon aus, dass man das schon mitkriegen wird?
Naja, also das ist meistens im ersten Gespräch, dass ich halt viel erzähle. Dann denke ich immer so, ach, naja, jetzt laber ich so viel. Eigentlich soll es ja andersrum sein, dass der Bewerber labert. Aber ich habe das so ein bisschen umgedreht, weil ich bewerbe mich ja eigentlich als Arbeitgeberin bei dem Mitarbeiter. Also so habe ich so einen kleinen Perspektivwechsel vorgenommen, weil es gibt halt, wie gesagt, viel zu wenig Bewerber. Also weil es haben alle guten Zahntechniker haben einen Job, ja. Und wann überlegen die sich mal den Job zu wechseln, ja? Also entweder weil sie nicht ordentlich bezahlt werden oder weil der Chef irgendwie durchdreht und unfreundlich ist, keine Ahnung. Mhm. Oder man zieht vielleicht auch mal um. Also das ist aber ganz selten, ne?
Oder ist jemand im Team, mit dem man so gar nicht zurechtkommt?
Genau. Es sind halt meistens irgendwelche Faktoren so. Und dann muss ich ja, also wie ich schon mal so sagte, das ist ja wie so bei so einem Dating-Portal, ne? Ich muss mich ja irgendwie darstellen, dass ich sage, okay, das ist cool. Und ich fange jetzt nicht an, diese ganzen Benefits aufzuzählen, ja? Also da kriege ich richtig, wenn ich diese ganzen, zum Jahresende war das so, da waren ständig irgendwelche Anzeigen im Instagram, Zahntechniker gesucht und wir bieten Jobrat und Altersvorsorge und Massage und das und das und das. Wo ich dachte, boah, ey, ist es da so scheiße? Entschuldigung, so schlecht, dass die so viel aufzählen müssen, womit sie die Leute ködern. Ich habe nicht einen Softfact in diesen ganzen Anzeigen gesehen. Die werben halt nur ausschließlich mit monetären Sachen, wo ich denke, okay, wer wegen Geld kommt, der geht auch wegen Geld. Das will ich gar nicht. Will ich gar nicht. Die können so bleiben.
Dir bringt auch das Jobrad nichts, wenn du mit Bauchschmerzen auf die Arbeit kommst.
Ja, genau. So sehe ich es auch. Also deswegen ist es so wichtig, sich da halt auch drüber Gedanken zu machen. Ne? Was sind meine weichen Faktoren, die ich halt jemandem erzählen kann, ne? Wie wir so sind. Und das mache ich meistens halt meistens erst im Bewerbungsgespräch. Ich versuche das natürlich irgendwie auf meiner Webseite zu zeigen, im Internet.
Also ja, aber es ist, glaube ich, schon dieser Vergleich mit dem Dating-Portal ist, glaube ich, ganz gut, weil man da natürlich auch ein bestimmtes Bild hat und aber das echte Leben, wie jemand spricht, ne, dieses Gefühl, was da ja auch mitvermittelt wird, kann halt doch erst im echten Aufeinandertreffen auch vermittelt werden. Also du kannst natürlich Vorarbeit machen und ein schönes Werbeschild über die Homepage dann auch aushängen, aber entschieden wird dann, wenn man beisammen sitzt.
Genau, die Chemie, die muss stimmen.
Ja, schön. Und da wirst du ja wahrscheinlich auch, du hast eben von deiner einen Mitarbeiterin schon erzählt, du wärst wie ein Einhorn und sowas, aber da kriegst du wahrscheinlich ja auch Rückmeldungen bei solchen Gesprächen mit, wie, dass die das wahrscheinlich auch anders erleben. Was kriegst du so für Erfahrungsberichte, was man bei anderen erlebt und was bei dir so anders ist?
Die letzte Kollegin, die ich eingestellt habe, die hat auch gesagt, also so ein Gespräch hatte ich noch nie. Ja, also dass sie sich so ziemlich schnell vertraut gefühlt hat mit mir, dass wir ganz schnell auf so einer sehr vertrauten Ebene waren. Vielleicht auch, weil ich sehr viel erstmal von mir erzählt habe. Also ich bin halt in Vorleistung gegangen und dann konnte sie auch von sich erzählen. Dann war das Eis gleich so ein bisschen gebrochen, dass man es halt das zum Beispiel, also es fängt ja schon damit an, dass ich das Du anbiete, ja, also dass ich jedem sage, es ist okay, wenn wir Du sagen, weil dieses Sie ist für mich so,
weil ich alltagsgetreu.
Ja, nee, das bin ich nicht, ne, also na klar, wenn jemand gesiezt werden möchte, mache ich das auch so, es ist auch vollkommen okay, aber ich finde, das ist Du ist schon irgendwie viel angenehmer, gerade so, wenn man auf Arbeit zusammen so viele Stunden verbringt, gerade auch im Bewerbungsgespräch, wenn ich jemanden noch nicht kenne, finde ich, es macht so ein Du das schon alles erstmal ein bisschen lockerer.
Mhm. Und was bekommst du so für Rückmeldungen? Da bist du eben kurz abgebogen mit.
Abgebogen. Mhm. Sie sagte, so ein Gespräch hatte sie noch nicht. Sie war sehr, sehr, sehr skeptisch, ne, zu wechseln. Also sie war halt auch so ein Kandidat, sie wollte wechseln, weil es dort in der Firma Umstrukturierungen gab und sie sich dann dadurch nicht mehr so wohl fühlte. Hatte halt ein tolles Team und hat aber gesagt, jetzt bin ich schon über 50 und ist es nochmal was für mich. Jetzt wusste sie ja eigentlich, was sie hat, war aber nicht ganz so glücklich und traute sich jetzt, den Schritt zu gehen. Und ich konnte ihr quasi alle Ängste nehmen, hat sie gesagt. Also ich habe so viel Vertrauen ihr entgegengebracht, dass sie gesagt hat, okay, wir machen es.
Und dann ging es wahrscheinlich auch relativ schnell, oder?
Ja.
Schön. Ja, und wie machst du das, dass du da immer dran bleibst, dass deine Arbeitgebermarke, du als Arbeitgeberin immer ja ganz aktiv da dran bist? Hast du irgendwas, woran du dich hältst? Irgendwie ein Geheimrezept, dass es nicht stehen bleibt, sondern dass es wirklich sich weiterentwickelt?
Also
diese Fragen.
Nein, also tatsächlich. Ich nutze ja auch selber. Also ich mache ja nicht nur Instagram, ich nutze es ja auch. Ich bin ja auch Konsument, ne? Und das ist ja eine schöne Plattform, um viele Impulse zu kriegen. Ja, also dein Kanal ist natürlich auch ein toller Impulsgeber für mich. Es gibt aber noch viele andere.
Danke.
Mhm. Ich höre auch total gerne deinen Podcast. Und das sind so, wo man, wenn man dann so Sachen hört, sagt, ach, okay, denke ich mal drüber nach. Und dann setze ich mich meistens hin und fange an aufzuschreiben. Oder meistens, ich lüge, mittlerweile spreche ich alles in ChatGPT rein. Verstehe, ja. Und dann sage ich mal, merk dir. Und dann irgendwann sage ich so, okay, wir haben ja schon mal über Arbeitgebermarke gesprochen. Was weißt du denn, was ich dazu schon alles dir erzählt habe? Und dann fasst ihr mir alles zusammen und schreibt es auf. Und dann nutze ich diese Punkte für mich immer. Und dann mache ich daraus halt einen Instagram-Post oder überarbeite meine Über-mich-Seite.
Mhm. Ja. Wie ist das, wenn du mit anderen Kollegen sprichst? Also da wirst du ja wahrscheinlich auch alleine wegen deines Instagram-Kanals schon angesprochen mit, wie machst du das bloß, wo nimmst du die Zeit her? Ne? So solche Sachen hast du sonst nichts zu tun, wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen. Mhm. Wie sprichst du aber sonst über diese aktive Ausbildung deiner Arbeitgebermarke bei anderen oder ist das gar kein Thema? Ist das etwas, wo andere nicht gerne hingucken?
Ich glaube, das ist so ein Thema, wo andere nicht gerne hingucken, was bei vielen noch so ein bisschen unterm Radar läuft. Wo ich auch denke, Mensch, ihr seid auch so toll und ihr macht so viel. Das müssten eigentlich viel mehr Menschen wissen. Also gerade jetzt auch so über Instagram habe ich echt viele Kontakte, auch viele liebe Menschen kennengelernt, die auch von weiter weg sind, wo ich jetzt im schönen Austausch bin, wo man halt auch einfach mal fachliche Sachen fragen kann, aber halt auch mal so unternehmerische Sachen besprechen kann, weil die sind ja jetzt nicht in meinem unmittelbaren Wettbewerb, sondern sind ja weiter weg. Und da fragt man dann halt auch schon mal so, wie machst du das mit den Mitarbeitergesprächen? Ne? Machst du das einmal im Jahr? Machst du das mehrmals im Jahr? Und dann sagen die immer so, was stellst du denn für eine Fragen? Ne? So, dann sage ich so, ich habe mir da jetzt mal Gedanken gemacht, ob einmal im Jahr überhaupt ausreicht, ne? So ein offizielles Gespräch zu führen. Also ich mache es bisher immer einmal im Jahr, am Jahresende, wo meine Kolleginnen ja mal schon sagen so, was hatten wir denn noch bei keinem Arbeitgeber, so ein offizielles Jahresendgespräch? Und da sage ich nicht nur so, du bist toll, sondern ich sage so, guck mal, hier sind die Zahlen. Ne? So war es, das ist gut gelaufen. Wo siehst du noch, also ich sehe da Potenzial, wo siehst du Potenzial, wo hängt's und so. Ja. Mhm. Und dann gucken mich immer alle an, ach so, was machst du? Du sagst denen, was sie für einen Umsatz machen? Ich so, ja, diese Transparenz gehört für mich mit dazu, dass der Kollege auch sich selber einschätzen kann und sagt, okay, ja, cool, ne? Was ich hier zum Unternehmen beitrage.
Mhm. Schön. Ja, und auch dieses, wo siehst du Potenzial? Wahrscheinlich meinst du das auch gar nicht nur fachlich, sondern vielleicht auch ja in der Übernahme von Verantwortung, von Aufgaben.
Ja. Ja, genau. Also das ist dann, wenn einer sagt, ja Mensch, ich würde mich halt gern mehr um den 3D-Druck kümmern. Ne? So, das ist so, das habe ich früher bei meinem alten Arbeitgeber auch gemacht und wir fangen da jetzt gerade erst so mit an und da muss man sich ja auch erst so reinfinden und so und dann freue ich mich da total drüber. Wenn einer sagt, okay, ich nehme das jetzt mal in die Hand, ich kümmere mich jetzt mal drum, ich gucke, was gibt's da für Materialien und
Ja, schön. Magst du vielleicht gerade dann einfach mal nochmal den Aufruf starten? Was suchst du für eine Person, die dein Team noch ergänzen könnte? Also nutze es hier gerne als eine Audio-Stellenanzeige.
Oh, cool. Also wenn jemand eine Zahntechnikerin, männlich, weiblich, divers kennt, die ja für Kunststofftechnik und Kombitechnik brennt und das da auch natürlich schon Erfahrungen hat, die darf sich gerne bei mir melden.
Und in Ludwigsfelde.
In Ludwigsfelde und Umgebung, genau. Also das ist mir auch wichtig, dass man halt auch nicht so einen elendig langen Anfahrtsweg hat. Also das macht für mich meistens gar keinen Sinn. Also es sollte schon in der Umgebung von Ludwigsfelde sein oder südlicher Berliner Ring.
Soll eine Vollzeitstelle sein, eine Teilzeitstelle oder ist das verhandelbar?
Ist verhandelbar, so wie man möchte.
Okay, cool.
Ja, bei mir darf auch jeder das verdienen, was er möchte, weil man kann sich ja selber am besten einschätzen. Das ist auch immer so, weil das sage ich immer im Bewerbungsgespräch. Was möchtest du denn verdienen? Und dann sagen wir so. Ich sage, du weißt ja am besten wissen, was du wert bist. Ne? Und ich sage, wenn du zu hoch puckerst, werden wir in 4 Wochen sprechen. Aber ich sage, du, das bist du mir nicht wert. Dann geht die Reise nicht weiter. Und wenn du zu niedrig puckerst, ja, dann müssen wir auch reden. Dann muss ich sagen, ich muss dir mehr zahlen. Das ist bei der letzteingestellten Kollegin tatsächlich passiert. Die ist im September hat die bei mir angefangen und im Dezember haben wir gesprochen. Da ich sage, du, so geht's nicht. Ich muss dir 200 Euro im Monat mehr zahlen.
Und sie so, was? Nee, das will ich nicht.
Ist das, bist du einverstanden? Nee, also das ist natürlich auch so. Also da, muss man halt auch einfach mal, das sehe ich auch so als meine Pflicht an. Ne? Das ist so, wenn jemand gute Arbeit leistet und sich unter Wert verkauft, das würde ich nie ausnutzen.
Das ist eine schöne Herangehensweise, weil diese Frage mit, was möchten Sie verdienen, stellen ja alle.
Ja.
Aber dann ist immer klar, okay, wir öffnen hier den türkischen Bazar. Hm. Ich muss auf jeden Fall ordentlich drauflegen, weil ich werde auf jeden Fall runtergehandelt. Hm. Ne? Und da, ich sage ja immer, ich freue mich, wenn Arbeitgebende im Gespräch sagen, wir haben die Stelle in diesem Rahmen budgetiert, weil man ja auch weiß, betriebswirtschaftlich, was ist möglich.
Ja.
Und wo ordnest du dich da hier ein? Ne, so. Oder also anhand deiner Fachlichkeit. Ich finde es sehr schöne Herangehensweise, die du da machst, auch mit, du wirst ja selber wissen, was du wert bist, was du kannst, was du mitbringst.
Genau. Und das ist so, ich habe halt auch jahrelang, also das ist jetzt die nächste Stellenausschreibung, die ich mache, da werde ich dann das erste Mal auch ein Budget reinschreiben, ein Gehalt, cool. Weil das habe ich vorher immer mich nicht getraut, weil ich dachte, oh, dann sieht es der Wettbewerb und dann geben die da vielleicht noch 100 Euro mehr und so, ne, na, wie das immer so ist, ne. Und da dachte ich so, nein, dass da einfach nicht die Leute sich melden mit so utopischen Gehaltsvorstellungen, also das sind ja, ist ja teilweise was ich so erlebt habe, wo ich sage, nee, also wenn du das schon beim alten Arbeitgeber verdienst, dann bleib da. Das ist echt richtig viel Geld. Dann bleibt da. Aber das ist einfach diese Transparenz. Dann sind wir wieder beim Thema Kommunikation, dass man sagt, okay, nein, das ist es, das bin ich. Ich bin ein kleines Labor. Klar können sicherlich Zahnarztpraxen, wo so ein Praxislabor dran ist, die zahlen meistens immer höhere Gehälter. Ne? Aber da ist halt auch ein anderes Arbeitspensum. Da muss halt auch, da wird nicht zwischendurch gequatscht oder wenn ich halt als 6-Stunden-Kraft eigentlich ja keine Pause habe, da gibt es auch keine Kaffeepause zwischendurch, da wird gearbeitet. Ne? Da gibt es keine Privatgespräche.
Ich glaube, du musst die Stellenanzeige auch genau in diese Richtung formulieren. Diese Vorteile, die man hat, wenn man in so einem kleinen Labor arbeitet, die sich ja nachher dann auch nicht zwingend über Geld abbilden lassen. Ne? Also der bringt ja auch nochmal zurück, der Obstkorb und das Leihfahrrad bringt dir ja auch nichts, wenn du da durchackerst und rausgehst mit gekrümmtem Rücken und sagst, alter Schwede, was war das für ein Tag? Also das bringt dir ja alles nichts.
Nee. Und ich finde es halt so, das habe ich halt auch mal in der Stellenanzeige gesehen, ja, wir haben Massagemittwoch. Und ich denke so, ja, wozu braucht man denn eine Massagemittwoch? Bitte schön, ja.
Was frei, ja.
Also, da kommt die Massage ins Labor, ja gut und schön, aber ich versuche doch, dass meine Mitarbeiter erst gar keine Rückenschmerzen kriegen. Ne?
Schöner Gedanke, ja.
Ja, also ich habe abwechslungsreiche Arbeitsplätze, wo man mal stehen, wo man mal sitzen, wo man mal laufen kann. Es macht nicht einer 8 Stunden am Tag nur PC-Arbeit oder nur eine monotone Tätigkeit, sondern man kann sich bei uns bewegen, wenn man möchte.
Schön. Mensch, Andreas, macht mir Mut, dass wir dieses mein Herzensthema Arbeitgebermarke und lebe es wirklich, kommuniziere es, dass wir hier wirklich Hoffnung haben, dass gerade vor allem auch die kleinen Betriebe sowas wirklich aktiv leben können. Es macht mir wirklich Mut und ich finde es super, dass du das so machst. Ich finde es total cool, dass du in meinen Podcast gekommen bist, um darüber zu berichten. Und würde dann auch jetzt so abschließen mit der Frage, ich wünsche mir für das Handwerk das und dass du es dann ergänzt.
Ich wünsche mir für das Handwerk, dass es auch in Zukunft kleine Betriebe, kleine inhabergeführte Betriebe gibt, die halt ja allem trotzen können und mit ihrer Individualität toll am Markt bestehen können.
Schön.
Ja.
Sehr gut. Sag nochmal deinen Instagram-Kanal, den verlinken wir natürlich unten drunter auch überall.
Dentallabor_Lu.
Ja, unbedingt folgen, reingucken, wie sie es macht.
Ja, reingucken ist schon ganz cool. Und wenn es gefällt, dann auch gerne ein Herzchen da lassen. Folgen muss man nicht unbedingt. Ist alles gut.
Ja, doch. Also wir supporten uns ja auch gegenseitig. Ne? Ja. Das finde ich immer.
Also das ist ganz, ja, ganz wichtig. Also auf alle Fälle. Also das mache ich auch total gerne. Ich supporte kleine Accounts, weil meiner so riesig ist und ich. Das ist so wichtig, weil das gegenseitige Reichweite aufbaut. Und das muss sein, auf alle Fälle.
Ja. Sehr schön. Andrea, ich freue mich auf ein erstes Treffen in echt irgendwann.
Ja.
Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, dass du dir treu bleiben kannst, dass du weiterhin schön kommunizierst und ein Team um dich herum hast, was dich so strahlen lässt, so wie du hier strahlst und dass dementsprechend dein Mikrokosmos auch halten kannst. Und sag ganz herzlichen Dank, dass du zu mir in den Podcast gekommen bist.
Danke, liebe Katrin. Also ich vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich ja auch immer über deine Impulse im Social Media. Und das ist ja auch ein Teil meines Weges. Und ja, ich freue mich natürlich auch, dass wir uns bald mal persönlich treffen.
Ja, vielen Dank. Und danke. Dann sage ich bis bald.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.